Kiezgespräche, der Podcast vom Friedrichshain-Kreuzberg Unternehmerverein. Heute mit Maurice Huras
und Martin Knauft.
Zu Gast
die Bildungsoase
mit Sebastian Russ und
Cornelius
Sutter. Heute machen wir alles anders. Wir sind eine launige Runde, es ist ein sonniger Nachmittag und wir sitzen hier zu viert in unserem Büro, in unserem wunderschönen neuen Büro. Und wir haben gerade schon unsere Gäste angekündigt und wir machen heute kein großes Vorgeplänkel. Wir holen sie sofort rein. Maurice, was hast du dazu?
Ja, ich bin dabei. Also erstmal hallo Martin.
Hallo. Genau, und wir begrüßen sie gleich, weil sie die Gäste sind, die am nächsten zu unserem neuen Büro wohnen. Wir sind quasi direkte Nachbarn. Wir sind schon lange mit ihnen in Kontakt, jetzt glaube ich seit 2019 kennen wir uns und haben uns schätzen gelernt. Sie sind nicht nur ein tolle GeschäftsführerInnen, sie sind auch mittlerweile eine Art Freunde von uns geworden und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier sind und sagen, hallo Cornelius, hallo Sebastian, grüßt euch.
Hallo Martin, hallo Maurice.
Hallo zusammen.
Ja, ihr zwei, ich habe schon gesagt, wir sitzen hier im selben Kiez mittlerweile. Wir sind ja umgezogen mit unserem Büro und euch ein bisschen entgegengekommen, weil wir gemerkt haben, ja, unser alter Kiez war ganz schön, aber hier ist es doch noch ein bisschen schöner. Und ich fange mal direkt an, was macht denn diese Ecke hier in Kreuzberg unmittelbar vom Südstern so interessant, auch für euch?
Ja, der Gräfekiez ist... Es gibt eine wunderschöne Altstadtabteilung, es gibt wunderschöne Bauten hier, es gibt eine wunderbare Bildungslandschaft, eine wunderbare Sportlandschaft. Es gibt einiges, was man hier so entdecken kann. Und das ist ein ganz lebendiger Kiez, wo immer wieder neue Initiationen und Initiativen ausgehen.
Ja, Kreuzberg Live auf jeden Fall. Ne? Krasse Gegensätze, die komplette Schere aller sozialen Spektren in jeder Richtung bunt. Alle politischen Ausrichtungen, alles dabei.
Jetzt einmal ganz kurz zur Einordnung. Sebastian, bist du Berlin geborener oder zugezogen?
Ne? Einer der wenigen in Berlin geborenen.
Na, das sind heute auf jeden Fall schon zwei.
Das sind heute mal 50% hier.
Echte und Berliner. Auch hier in der Kreuzberger Ecke oder?
Nee, Pankow sozialisiert.
Ah, okay. In Pankow sozialisiert. Und Cornelius, du bist aber, wie ich, ein Zugezogener?
Aus Bayern.
Aus Bayern. Und dann aber die Frage, warum entscheidet man sich beruflich hier in der Ecke Fuß zu fassen? War es Zufall, war es eine bewusste Entscheidung?
Ja, für mich war es eher Zufall. Meine Entscheidung nach Berlin zu kommen war eher daher, dass alle meine Freunde eigentlich nach Berlin gegangen sind, so einige Jahre vor mir. Und dass die mir eine Stelle vermittelt haben, auf die ich mich einfach mal beworben habe. Und das war die einzige Bewerbung, die ich damals gemacht habe. Und die haben mich auch direkt genommen. Von daher bin ich erstmal hier gelandet. Das war eigentlich reiner Zufall und ich habe das alles auf mich zukommen lassen, so ganz frei. Gar keine spezifisch geguckt oder sonst irgendwie, sondern einfach reingefallen.
Was war das für eine Stelle, auf die du dich beworben hast?
Die Leitung vom Jugendtreff Drehpunkt und Kinderfreizeiteinrichtung Gräfekiez. Gemeinsame Leitung dazu übernehmen. Genau. Also ich bin gelernter Sozialarbeiter und habe das in München und im Ausland auch gemacht. Und genau, und diese Stelle hat für mich erstmal so ausgesehen, dass sie ja herausfordernd genug wäre, dass ich Bock drauf hätte. Mhm.
Jetzt hast du ja auch den direkten Vergleich gehabt, wenn du sagst, du warst in München, du warst im Ausland unterwegs. Wie hoch oder wie stark war der Kulturschock? Gab es den oder wusstest du schon genau, kanntest du Berlin schon vorher, dass du sagst, ich weiß schon, auf was ich mich einlasse?
Na, mein erster Kulturschock war eigentlich, als ich, wie lange ist das her? Ich glaube 2008, mein Praktikum im Görlitzer Park auf dem Kinderbauernhof gemacht habe. Ich glaube, das war eher der Kulturschock in dem Sinn, dass ich da, weil ich echt aus dem bayerischen Land komme und sowas und da erstmal so richtig Multikulti gelebt habe. Früher war es sogar schon. Genau, und da habe ich dann angefangen, das zu lieben und zu schätzen eher. Ja. Und danach ist es eigentlich, es ist egal, wo man soziale Arbeit macht, weil da immer viele unterschiedliche Kulturen und alles zusammenkommt. Und die Problemlagen sind einfach unterschiedlich. Also ob schlimme Einzelfälle sind oder um Kiez grobe Strukturen herrschen, die auch mal ein bisschen heftiger sein können, das ist dann fast schon egal. Ja. Problem ist Problem.
Ja. Ja. Ganz spannend. Sebastian, du als Punkor, sagen wir mal so, du bist auch in dem Alter, dass du noch wahrscheinlich auch die wilden Zeiten miterlebt hast. Jetzt ist es ja eher ein familiengeprägter Kiez. Warum dann Kreuzberg? Warum diese Urbanität?
Ja, Ja, gut. Also aus Pankow hat es mich auch relativ schnell auch, ich glaube, spätestens mit Mitte, Anfang 20 rausgetrieben, auch natürlich in die hippen Innenbezirke und die WGs in Kreuzberg und in der Köln. Tatsächlich hat es im Studium, Lehramtsstudium, hat es mich in die Brennpunkte gezogen bei meinen Praktika und Nebenjobs, die ich dann so hatte als Nachhilfelehrkraft. Und also nach Neukölln, Wedding war dann halt Kreuzberg dran und dann bin ich auch im Jugendclub Drehpunkt gelandet. Da sind Cornelius und ich uns über den Weg gelaufen. Wir haben relativ gleichzeitig angefangen. Ich war einen Monat früher da. Und dann gab es da Nachhilfe am Küchentisch mit den schweren Jungs aus dem Kiez.
Da kommen wir nochmal zu. Das würde ich gerne noch ein bisschen zurückstellen. Nur mal so für die zeitliche Einordnung. Von welchen Jahren reden wir, wo ihr quasi aufeinander getroffen seid und wo ihr euch dann im Drehpunkt kennengelernt habt?
Ich habe im Mai 2015 angefangen und Sebastian im April 2015.
Aber vorher gab es keinen Kontakt zwischen euch. Ihr habt euch dann erst da kennengelernt. Und da ist ja der Entschluss gefallen, zu sagen, Mensch, irgendwie passt das, wahrscheinlich auch menschlich, also muss es ja immer, wenn man eine gemeinsame Geschäftsidee entwickeln möchte, aber auch inhaltlich, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, wir wollen was gemeinsam entwickeln, wir wollen was gemeinsam machen. Wo kam die Idee her und wie seid ihr sie angegangen?
Tja, bei mir war es halt, ich brauchte Geld. ich brauchte einen Nebenjob und tatsächlich war das eine richtig offiziell ausgeschriebene Stelle, Nachhilfe über einen Jugendclub anzubieten und die habe ich dann ausgefüllt und Cornelius hat das dann quasi als Leitung vom Jugendclub quasi so weiter durchgeführt, wie das vorher von der Struktur vorgesehen war. Prinzipiell ist der Jugendclub halt eine jugendamtfinanzierte Geschichte und da kam dann halt irgendwann der Riegel vom Jugendamt mit dem schönen Terminus schulkompensatorische Leistungen, die wir da vollbringen und dass das ja eigentlich gar nicht in das Portfolio vom Jugendamt passt. Ja, da muss man was Neues ausdenken, wie wir die Nachhilfe weiterführen, weil der Bedarf war riesig. Da waren, glaube ich, dann auch schon Studienkollegen von mir mit dabei, die ich damit reingezogen hatte. Und dann irgendwann auch zu dritt. Und haben uns dann eben versucht, Förderstrukturen zu suchen und KooperationspartnerInnen, Vereine, mit denen man das zusammen machen kann. Und dann irgendwann festgestellt, so nee, das macht gar keinen Sinn, das irgendwie immer weiter zu zerflattern. Wir machen das selber, wir gründen und organisieren halt Nachhilfe mit den Schulen im Kiez.
Also die 10 Sätze waren jetzt war jetzt ein Zeitraum über 2 Jahre, das muss man jetzt dazu sagen. Also als wir angefangen haben, sehe ich das als Selbstverständlichkeit eigentlich, dass ein Jugendclub junge Menschen unterstützt in ihrem Lernfortschritten etc. Und ich war allerdings schon auch so schockiert, dass es hier so einen großen Bedarf gibt, der eigentlich nicht abgedeckt wird. Und dass eigentlich eine Person, die dann mit 3-4 Leuten am Küchentisch was macht, zwar schön ist, aber dass der Bedarf viel höher ist. Und wir haben dann erstmal 2 Jahre lang probiert, Partner zu finden, die wir in den Jugendclub reinziehen könnten, die in einem ganz anderen Maße diese Nachhilfe oder diese Bildungsunterstützung für Jugendliche anbieten können. Mhm. Und wir da eigentlich nur so ein kleiner Baustein sind. So. Und dass das gar nicht eigentlich von unserer Initiative herausgeht, weil wir sind auch als Sozialarbeit, ich stehe eher auf informelle Bildung. Ich will Kinder und Jugendlichen in anderen Kontexten eher weiterbilden, ja, in der Funktion, die ich da eigentlich in der Kinder- und Jugendarbeit habe. Eigentlich was meine, also Soft Skills sollen ja mehr trainiert werden und partizipative Strukturen, Beteiligungsstrukturen, dass man da irgendwie andere Lernfelder hat, die für junge Menschen extrem wichtig sind, um sich als wirksam zu empfinden oder sich mal auszuprobieren und Talente zu finden. Und da ist eigentlich Schule, ist ja eigentlich immer so ein stringentes Ding, wo die Leute kaum ausbrechen können. Und das ist ja gar nicht im ersten Moment so meine Intention als Kinder- und Jugendarbeiter, da eigentlich Unterstützungsangebote zu schaffen. Und daher war auch dieser Satz, den Sebastian gesagt hat, dass das Jugendamt oder die Jugendförderung mal zu uns gesagt hat, ja, die Jugendhilfe soll das nicht bezahlen, diese Leistungen, der stimmt auch total, weil wir eigentlich dieses geringe Geld, was die Jugendhilfe zur Verfügung hat, auch nicht in schulkompensatorische Leistungen umgemünzt werden müssen. Ja. Da gibt es andere Finanzierungswege. Aber wir haben, wie gesagt, keine anderen Projekte gefunden, die uns das abgenommen hätten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na okay, was soll's, probieren wir es selber machen. Gründen wir eine UG, schaffen eine Organisationsform, wo wir das selber machen können. Einfach. Und sind nicht mehr angewiesen auf Dritte, wo wir dann vermitteln müssen, wo es unglaublich viele Kommunikationsschritte dazwischen gibt, sondern lass uns das einfach mal zusammen machen. Let's team up. Und dann hat es so seinen Anfang genommen. Man muss noch dazu sagen, dass in dieser Anfangsgeschichte auch noch das Bildungsnetzwerk Gräfekiez eine große Rolle spielt. Also, dass es da auch ein Forum gibt im Kiez, wo sich formelle und informelle Träger treffen, um über Bildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu reden. Also es ist vom Kindergartenübergang, Kindergarten-Grundschule, Grundschule-Sekundarstufe und wie es dann eben weitergeht und wie als informeller Bildungsträger, also der Träger des der Träger des Jugendclubs ist das Nachbarschaftshaus Urbanstraße, was hier einfach auch ein sehr wichtiger Akteur ist in dem Sozialraum und dem Gebiet. Genau, wir sitzen halt mit im Bildungsnetzwerk drin und so wurde auch die Idee entwickelt, dass man dass Nachhilfe einfach einen erhöhten Bedarf hat hier im Kiez und dass man dabei eigentlich was tun müsste.
Wenn du sagst, Sebastians kurzer Zeitsprung war der Zeitraum von 2 Jahren, also die Idee ist gereift, während ihr diese Nachhilfe am Küchentisch gemacht habt. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis ihr wirklich gesagt habt, okay, jetzt machen wir es auf eigene Faust, wir gründen jetzt und so. Waren es diese 2 Jahre oder hat es noch ein bisschen darüber hinaus
gedauert? Nee, das waren diese zwei Jahre. Also September 2017 sind wir zum Notar gegangen.
Ah ja. Und dann ist quasi euer unternehmerisches Baby geboren, die Bildungsoase Berlin, dass man das auch nochmal sagt. Und ihr seid jetzt hier, wie du es gerade gesagt hast, in diesem Sozialraum sehr aktiv gewesen. Jetzt muss man vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer nochmal erklären, wieso heißt das Sozialraum und was ist, gibt es mehrere Sozialräume in Berlin? Vielleicht einfach nochmal eine kurze Beschreibung, dass man ungefähr mal eine Idee hat, wie das hier in Berlin aufgebaut ist.
Ich würde sogar noch eine zweite Frage dazu
steuern wollen. Lass doch mal die erste beantworten.
Ja, aber ich denke, die kann er beide so zusammen beantworten. Warum habt ihr euch auf den Namen Bildungsoase geeinigt?
Also zur ersten Frage erstmal. Das hat eher, ich benutze den Begriff Sozialraum, weil der eigentlich von der Stadtverwaltung geprägt wird. Und es gibt zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg, gehen wir gar nicht mal von Berlin aus, sondern in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es 8 Sozialräume, wo es so Unterscheidungen gibt. Wir sitzen im sogenannten Sozialraum 2. Der geht grob gesagt vom Hermannplatz zum Gleisdreieckpark, von der Hasenheide bis zum Planufer. Das ist so grob der Sozialraum 2. Und wir sind nochmal... Und wir sitzen im Gräfekiez und das ist für uns eher so das Einzugsgebiet, in dem wir primär aktiv sind. So. Aber man ist ja viel in diesem Amtskontext unterwegs und da benutzt man die eine oder andere Sprache, die färbt ab. Und genau, und da deswegen rede ich dann auch von Sozialraum und sowas. Aber gut, dass du nachfragst.
Ja, es ist wichtig, genau. Wenn wir allein schon in Friedrichshain-Kreuzberg 8 Sozialräume haben, dann wird es ja wahrscheinlich berlinweit, nehmen wir es mal 12, also fast über 100 Sozialräume auf jeden Fall geben, die in Berlin, also wie Berlin auf der Karte, wenn man sich eine Karte jetzt mal vorstellt, aufgeteilt sein wird.
Das kann ich dir im Detail nicht sagen, aber es hört sich so in die Richtung an.
Google weiß das.
Google weiß das. Ja, ist aber ganz spannend, und weil du sagst nämlich was, und das ist vielleicht auch eine große Herausforderung. Ich meine, auch Maurice und ich sind ja im Hauptjob nicht Podcaster. Wir machen das natürlich gerne, aber wir arbeiten ja auch in einem Projekt. Und gerade diese ganze Abkürzung, diese Beschreibung, die man immer benutzt, das färbt wirklich ab. Und mir ist es auch schon passiert, in Gesprächen, wo ich dann Leuten was erzählt habe und sie dann aber sie gucken mich dann mit einem leeren Blick an und fragen, okay, was ist das alles, was du mir erzählst?
Also was redest du da?
Was redest du da, wenn man diese Abkürzung immer benutzt? Und deshalb muss man es vielleicht auch mal alles ein bisschen erklären.
Ja, frag da ruhig jederzeit nach. Ja. Jedes Berufsfeld hat so seine eigenen Codes und seine eigenen Schriften.
Richtig.
Genau, also wenn da irgendein Begriff
aufkommt. Berufsfachsprache.
Ja, genau.
Ja. Und dann kommen wir zur zweiten Frage von Maurice. Sebastian, magst du sie beantworten?
Die Bildungsoase, ja. Also es hat sich zwischen Cornelius und mir so eine gewisse... Meeting-Kultur entwickelt, gerne mit einem kühlen Blonden aus dem Zapfhahn in der Kneipe oder davor. Und auf einer solcher Sessions ist dann tatsächlich der Name gefallen. Was wollen wir da eigentlich machen? Wo sind wir hier? Wie betten wir uns ein? Wir haben halt in diesem Bildungsnetzwerk haben wir die Schulleitung aus dem Kiez kennengelernt und haben auch da über die Bedarfe mit denen sprechen können, in die ganze Welt der Schule einzutauchen und die Problematiken mit den Schulentwicklungen zu tun hat, einfach im Kiez mal kennenzulernen und da zu überlegen, wie können wir da unterstützen. Und ja, das ist schon ein relativ starres System und ich will jetzt die Schulen auch nicht schlecht reden, die machen echt gute Arbeit und gerade hier ist es nicht immer einfach, aber es ist einfach externe Unterstützung nötig und wenn du außerhalb quasi dieser Bildungseinrichtungen, der staatlichen Bildungseinrichtungen was machen willst, so, dann hast du es auch nicht leicht. Ja, irgendwie, dann werden Scheiben eingeschmissen, man hat mit Vandalismus auf jeden Fall zu tun. Man muss auch gut vernetzt sein im Kiez, so, damit man dann die Leute auch rankriegt, die dafür verantwortlich sind. Und ja, da versuchen wir sozusagen, wenn es um die Schulen drumherum das große Meer gibt, dann sind wir eben auch eine Insel, eine Oase. Haben uns auch lange überlegt, so, ja, spielen wir da mit diesem Kontext Wüste oder nicht? So, das wäre uns dann schon zu hart, zu sagen, so, wir sind hier in der Bildungswüste und wir stillen den Durst. Weil letzten Endes wecken wir nur Potenziale, die schon da sind. Ja. Wir versuchen ja Leute zu befähigen, das zu nutzen, was wir haben.
Genau, und eine Oase ist ein guter Ort, ist ein grüner Ort, ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Und darum geht es uns primär eigentlich. Und dass dieser Kontext der Bildung auch ein positiv besetzt ist und das nicht immer nur mit Frust oder sonst irgendwas besetzt wird, sondern dass es positiv besetzt wird. Wir probieren auch unseren Laden so zu gestalten. Der ist sehr grün, der ist sehr interaktiv.
Sehr hell.
Genau.
Ja, Ort des Austausches, Ort miteinander was zu machen, einladend zu sein.
Ja. Genau. Und auch Ort der Rast und sowas. Also dass das alles, dass es zum Verweilen einlädt und dass man da auch gerne ist. Und das heißt aber auch für alle, also das heißt für uns als Geschäftsführer, für die Kollegen, auch als die Schüler, also dass alle gerne zu uns kommen und da sich wirklich wohlfühlen. Darum geht es eigentlich im Grunde genommen.
Kann man sagen, so ein bisschen, das ist auch eure Benchmark, dass ihr auch dieses, also nicht nur Bildungsoase heißt, sondern auch wirklich eine Oase für sämtliches Couleur darstellt im Kiez?
Absolut.
Ja.
Zumindest der Versuch, ja.
Der Anspruch. Und dann kommen wir doch mal, was ist denn, also jetzt habt ihr schon schön beschrieben, eure Räumlichkeiten, wo dann auch wo ihr sitzt und was ihr macht, aber oder beziehungsweise das haben wir noch nicht besprochen, was macht ihr denn da? Was sind denn so eure Kernkompetenzen, was ist euer Geschäftsmodell? Hört sich immer so unsexy an, aber was gebt ihr weiter und wie gebt ihr es weiter?
Also ich glaube, die Kernkompetenz ist Zuhören. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist das, wofür einfach im Schulkontext wenig Zeit ist. Wenn du halt eine Klassenstärke 25, 30 plus irgendwie da hast, dann kannst du nicht auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen, die Schülerinnen so mitbringen. Und das können wir. Und wir machen bewusst sehr kleine Gruppen, maximal 4 Leute in einer Lerngruppe. Unsere Lehrkräfte sind über einen standardisierten Prozess gecastet, speziell auf, wie sagt man auf Deutsch, People Skills, also das Miteinander besonders zu achten und zu schauen, okay, was brauchst du jetzt eigentlich? Ja, ich bin nicht hier, um dir das reinzuimpfen, was jemand anders sagt, was du können musst, sondern ich will rausfinden, was brauchst du? Mhm. Das ist eigentlich der Kern von unserem Geschäft. So, egal, welches Produkt wir da anbieten, ob das die Nachhilfe ist, mit der wir groß geworden sind, das Coaching irgendwie, was wir gerade aufziehen, das für Privatkunden ist, ob das für geförderte Projekte ist.
Ja.
Das bleibt immer der Kern.
Die Frage, du hast es jetzt gerade schon gesagt, das Coaching, die Nachhilfe. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch sehr, dann nennen wir sie mal, sehr auf wirtschaftsbasierende Nachhilfe, die wirklich da, also die wirklich ein Geschäftsmodell, ein richtiges Businessmodell draus gemacht haben. Wie sehr steht das in Konkurrenz oder gibt es da Momente, wo ihr denkt, Mensch,
ja, da wollte ich eigentlich nochmal drauf eingehen. Also wir sind, also was wir primär machen, ist wirklich geförderte Nachhilfe über das Bildungs- und Teilhabepaket. Da haben wir am allermeisten Leute und da geht eigentlich die allermeiste Energie hin. Das heißt, dass wir besonders Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien unterstützen, die in irgendeiner Art und Weise Sozialhilfe beziehen, dass diese Nachhilfe über das Bildungs- und Teilhabepaket gefördert wird und wir damit mit Schulen zusammenarbeiten, gerade, also genau, und da Lerngruppen erstellen und gucken, dass wir mit den Kindern arbeiten. Den Markt, den du ansprichst, dieser ganze Privathilfemarkt, ist ein sehr großer Markt, wo sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird. Wir fangen jetzt an, da so Produkte zu kreieren, um das auch ein bisschen zu machen, weil wir merken, wir brauchen Querfinanzierungen, aber irgendwie das Herz hat eher den so, ja, wir haben eine soziale Ausrichtung. Wir wissen eigentlich, was Kinder und Jugendliche um uns herum brauchen und versuchen eher an diesem Kontext zu arbeiten. Und wenn, geht es uns auch darum, also es ist auch mal blöd, wenn Kinder eine geförderte Nachhilfe kriegen und andere müssen es selber bezahlen. Da gibt es immer noch Gruppen, die gerade nicht so viel Geld haben, dass sie das bezahlen können, was große Firmen da aufrufen. Da probieren wir einen Preisunterschied zu machen. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir auch immer wieder zum Beispiel mit dem Bildungsnetzwerk zusammenarbeiten und da Camps machen, wo wir alle Kinder über eine Finanzierungsmöglichkeit in MSA-Vorbereitungen kriegen oder sowas. Ja?
Unabhängig von Einkommen, Zahlenstatus.
Genau, und das einfach irgendwie probieren zu negieren, dass das überhaupt gar keinen Unterschied macht.
Das ist auch ein bisschen der Brückenschlag zur Grundmotivation, ja? Herausforderungen, irgendwie in den Brennpunkt reingehen, den Leuten zu helfen, die es wirklich, wirklich brauchen. Ja, da die Finger hinzulegen, wo es wehtut. Irgendwie, wo man gesellschaftlich auch wirklich was verändern kann, wo man wirken kann, wo man merkt, okay, dadurch, dass ich mich zweimal in der Woche mit denen beschäftige, gehen die nicht in die Hasenheide und fangen an, Drogen zu ticken, weil sie einfach ein anderes Vorbild noch zu sitzen haben. Oh, man kann studieren. Ja, wirklich, es geht sogar ohne Abitur, ja, wenn man das wirklich, wirklich will.
Und dann machst du schon den schönen Brückenschlag. Kommen wir doch mal zu dem Klientel. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass wir noch drauf kommen. Jetzt ist der Kiez hier wirklich sehr divers. Also ich glaube, es gibt kaum einen diverseren Ort von unterschiedlichen Menschen, die aufeinandertreffen wie hier. Mögt ihr mal beschreiben, was so die Struktur von den jungen Leuten, die zu euch kommen, ausmacht, wo sie herkommen?
Also ich kann jetzt mal so ein paar Fakten machen oder nennen, die vielleicht nur ein bisschen beschreiben, was für ein schöner Ort das ist, wo unsere Gesellschaft so ein bisschen clasht. Das mag ich so irgendwie an diesem Ort. Wir haben Nordkiez, da haben wir so einen Grundschnitt, durchschnittlichen Quadratmeterpreis für eine Wohnung bei 15,50. Und dann haben wir so einen Südkiez, das ist im Prinzip so ein, sind Sozialwohnungen, die gefördert sind, da ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis 4,50. Und das sind so die Einkommensverhältnisse, die Unterschiedlichkeiten der Einkommensverhältnisse, die das schon vielleicht schon mal so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Da kann ich noch Zahlen nennen, wie viele Wohnungen das sind, wie viele Menschen da leben, etc. etc. Ich will aber auch nicht zu viel auf die Details reingehen. Es sind auf jeden Fall, wir arbeiten in einem Viertel oder in der Werner-Düttmann-Siedlung, so nennt man sie namentlich. Das war auch ein 15 Jahre lang ein gefördertes Quartiersmanagementgebiet, das kleinste Quartiersmanagementgebiet. Und diese Siedlung, die ist total interessant in dem Sinne, dass da sehr viele Zugewanderte leben. 87% sind zugewandert, 67% davon beziehen Sozialhilfe und da regt sich was. Was besonders ist auch, dass die Namen von vielen arabischen Großfamilien da zum Beispiel auftauchen. Aber es ist einfach auch total divers, weil da mehrere Migrationsgruppen einfach zusammenkommen. Und gleichzeitig hat man halt immer diesen Nord-Süd-Kiez, also unten ist irgendwie sehr wuselig und irgendwie total lebendig und sehr, 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 sehr viele Kinder. Also ganz grob gesagt nochmal, da leben circa 3000 Leute und circa 750 sind unter 18 Jahren. Das heißt, das ist ein sehr, sehr junges Publikum, was da auch unterwegs ist.
Ja.
Und der wuselt sehr viel. Und deswegen kommt da sehr viel zueinander.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Schulen alle im reichen Nordkiez sind. Das heißt, die Kids, die aus der wuseligen Werner-Düttmann-Siedlung kommen, die gehen dann immer an den fancy Schickimicki-Lakritze-Läden vorbei und die Gymnasien, die haben dann eben oft auch noch eine Struktur von Kindern und Jugendlichen, die gar nicht aus dem Kiez kommen, wo es dann auch noch weitere Vermischungen gibt. Also auch eine Menge Zündstoff natürlich. Ja. Die Grundschule aus dem Kiez, die hatte auch so unter der Hand den Ruf von Rütli 2. So. Also da ging es richtig gut ab, so vor 5 Jahren. Das hat sich alles sehr, sehr beruhigt. Das ist viel, viel entspannter geworden. Da ist viel, viel Entwicklungsarbeit betrieben worden, auch durch unsere Projekte natürlich. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch eine Spielstraße, eine temporäre, die erste von Berlin, wo Cornelius mit maßgeblich beteiligt war. Also da ist einfach krass viel passiert.
Das sind ja immer so ein bisschen die Vorurteile. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so aus dem Rest von Deutschland hier in diese Ecke guckt, das wird ja immer oft sehr sagen wir mal, schlecht dargestellt. Das Kind sind, dass es so wilde Verhältnisse wären und dass nicht Struktur hat. Wie? Also klar, man kann mit dem Image natürlich ein bisschen spielen, aber wenn man hier aktiv ist, ist es doch was anderes. Was, und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ihr habt viel entwickelt oder gerade auch du, Cornelius, warst viel dabei. Jetzt hat man wieder eine Straße gesperrt oder zur Spielstraße gemacht. Ideal wird es ja dann immer so aufgearbeitet, ist wieder autofrei. Wenn man jetzt aber zurückblickt, hat das total viel gebracht. Wie sehr gehst du oder ihr mit den Gruppen um, die immer erstmal prinzipiell dagegen sind? Also da ist ja wahrscheinlich auch mal viel Widerstand, auf den ihr stoßt.
Nee, wir probieren eigentlich alle Leute von Anfang an mitzunehmen.
Mhm, okay.
So, das ist der Unterschied. Wir probieren transparent zu agieren und probieren möglichst viele Personen durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Veranstaltungen, das transparent zu machen. Ja? Deswegen glaube ich nicht, dass wir, also wie soll ich sagen, und irgendwann muss man sich halt mal positionieren, und wenn man eine Position hat, dann kommt man auch gut mit allen weiter. Und es geht auch grundsätzlich erstmal um so eine Einstellung und so ein Menschenbild, was man selber hat und wie ich jedem begegne. Mhm. Und ich persönlich zum Beispiel begegne jedem Menschen ohne große Vorurteile, sondern ich gucke mir mal an, wer steht da vor mir und was ist da los. Und dann, wenn du zum Beispiel von einem schlechten Image sprichst, ja, das gibt's. Und ich weiß auch, dass da einige junge Menschen sich zum Beispiel in ihrer Jugend um einiges verrennen und wirklich böse auftreten, die aber in anderen Kontexten mega hilfsbereit sind, immer da sind, jeder Oma die Tasche tragen, aber in anderen Kontexten natürlich auch sehr, sehr wild sind. So, mhm. Und das kommt immer darauf an, unter welchen Bezügen treffe ich eine andere Person. Und ich habe das Glück zum Beispiel, dass ich da aktiv bin oder dass ich da viele Menschen kenne, dass wir uns immer auf einer guten Ebene eigentlich treffen können. Und wenn es dann zu Problemen kommt, dann finden wir immer auch ein Forum oder eine Gesprächsart und Weise, die allen erstmal zugutekommt. Ja, und wo man erstmal irgendwie nicht aufgeregt irgendwie agiert, sondern probiert in Ruhe und Gelassenheit, aber auch Klarheit irgendwie zu die Prozesse irgendwie probiert voranzubringen. Das heißt jetzt, dass es ein öffentlichkeitswirksames Sache ist, also die zum Beispiel in Kiez verändert, wie die Spielstraße zum Beispiel, was ja die erste war, wo wir erst Demos gemacht haben und die Anwohnerschaft ins Bild gesetzt haben, in jedem Anwohner einen Zettel in den Briefkasten geschmissen haben und das erstmal vorbereitet haben, oder ob das eher Geschichten sind, wo es um Kiez irgendwie Schlägereien sind, wo man dann halt probiert, alle Leute mal an den Tisch zu bringen und die einfach aufarbeitet und bespricht und da auch zu guten Lösungen kommen kann.
Ja.
Ja? Und da muss man halt immer wieder gucken, wie arg sind die Probleme, und je nach Eskalationsstufe geht man halt die Wege. Also ich bin da relativ gechillt geworden inzwischen, dass man halt, ich gucke mir halt, was für eine Eskalationsstufe sind wir uns und welche Maßnahmen brauchen wir jetzt. Und je höher das geht, desto eher kommt da die Polizei dazu oder sonstiges. Aber man probiert auch viele Sachen einfach mal im menschlichen Miteinander irgendwie zu regeln, was auch gut funktioniert.
Ja, ich wollte das auch gerade sagen. Man braucht nicht immer das Projekt und irgendwie die Firma und irgendwie das Vorhaben. Es geht um gelebte Kultur. Bei uns ist immer die Tür offen. Wir haben ein Ladengeschäft mit großen Fenstern, wo man reingucken kann, wo man jederzeit reinkommen kann und uns Hallo sagen kann. Wir vernetzen uns im Kiez. Wir sind mit einem Nachbarschaftstreff irgendwie regelmäßig im Austausch. Über das Bildungsnetzwerk haben wir schon ein paar Mal gesprochen jetzt. Wir versuchen einfach die Projekte, die im Kiez sind, direkt anzusprechen. Gehen in die AG 78, sind wir jetzt mit drin. Das geht auch Jugendberufshilfe, Ausschussgeschichten. Vernetzung und miteinander reden. Das ist, glaube ich, ja, offen sein für alle, die da sind, alle Beteiligten mit ins Boot holen. Dass auch diesen Blick auf Kinder und Jugendliche, dass das auch einfach nur so kleine Human Resources sind, wo man nur den Trichter reinstecken muss und dann nachstopfen muss mit dem Wissen, bis dann endlich das drin ist, damit sie für die Gesellschaft sinnvoll irgendwelche Dinge tun können. Das müssen wir aufweichen. Und das geht nur, wenn wir alle Player mit an Bord haben. Das heißt, sowohl Schulen als auch Sozialarbeiten, als auch Nachbarschaftstreffs und andere Projekte im Kiez, Jugendclubs, Nachhilfeeinrichtungen.
Also kann man so ein bisschen sagen, diese gemeinsame Arbeit, diese gemeinsame 2 Jahre, die ihr hattet, einer Drehscheibe hieß es?
Drehpunkt.
Drehpunkt mit dem Nachhilfeunterricht am Küchentisch. Da habt ihr euch sozusagen beide so ein bisschen in diesen Kiez verliebt und gesehen, was für ein unheimliches Potenzial dort dort ist und für euch dann auch beschlossen, da zu arbeiten. Also jetzt habt ihr nicht nur die Bildungsoase, sondern wenn ich das jetzt so raushöre, ihr seid auch weit über das, was euer tägliches Geschäft ist oder sein könnte, trotzdem noch mehr aktiv, gerade im sozialen Bereich, gerade in diesen Kiezstrukturen und schafft Dialoge.
Naja, das ist ein bisschen immer so, welchen Hut habe ich jetzt gerade auf? Das muss ich mal aus Cornelius Sutter sagen. Mhm. Bin ich jetzt der Sozialarbeiter oder probiere ich jetzt hier ein Unternehmen zu machen, ein soziales Bildungsunternehmen aufzuziehen? Mhm. Und da muss man immer wieder gucken, was für ein wie ist man da unterwegs? Es ist ja nicht so, dass man irgendwie 2015 anfängt und irgendwie da würde alles verändern, sondern da ist ja schon viel Vorarbeit von sehr engagierten Leuten gelaufen. Ja. Und da gibt es ja auch, also ich bin da echt der allerletzte Baustein. So. Da war das Quartiersmanagement mega aktiv. Es gibt total aktive Bewohner dort, die wahnsinnig viel gemacht haben. Kiezlotsenprojekte, die Bewohnerschaft aktiviert haben und sowas. Also ich sage immer, da steht der Tropfen, hüllt den Stein und da sind viele Akteure, die sich abwechseln und die immer wieder an der Geschichte dranbleiben und immer wieder probieren, die Lebenssituation von Familien, von Kindern, von jungen Menschen irgendwie auf irgendeine Art und Weise positiv zu beeinflussen. Und dann kann man mal fragen, was ist positiv? Für mich heißt positiv, dass man probiert, einfach soziale Ungleichheiten zum Beispiel abzubauen und Zugänge zu Bildung zum Beispiel besser zu machen. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass diese Härtefälle zum Beispiel sehr soziale Leute sind in ihren Kontexten und sowas. Ja? Und dass wir da ein Dorf haben, wo jeder aufeinander aufpasst. Also da gibt es Fälle, da wird ein Kind vermisst und auf einmal sind 50, 60 Kinder, verstreuen sich und suchen dieses eine Kind und alle Leute helfen zusammen und helfen mit. Oder wenn wir Feste machen, das ist überhaupt gar keine Frage, ob wir auf die Unterstützung zählen können, sondern jeder hilft mit. Mhm. Und dieses Image, dieses Bad Image, das stimmt halt nicht immer so. In diesem Kiez zum Beispiel, in diesem Kiez, meine Erfahrung ist, dass eigentlich ein Bruchteil reicht, meinetwegen 30 Personen reichen, um ein schlechtes Image auf den Kiez zu werfen und ja. Der Rest sind einfach gute Leute, die ganz normal leben wollen und die einfach alle die ganz normalen Alltagssorgen haben und dieses Four-Blocks-Image und sowas, ja, das ist auch irgendwie, es ist halt Popkultur geworden und die Leute hüpfen da halt drauf, aber es ist ja nicht, für manche ist es die Realität, aber es ist echt für die wenigsten eine wirklich harte Realität, sondern es sind wenige, die auf diesen Zug aufspringen, sollen sie machen, jeder sein eigenes Glück geschmied, wie dann die Biografien verlaufen, kann man ja auch ganz gut sehen im Fernsehen oder sonstiges oder Hip-Hop-Videos.
Der Bildzeitung.
Genau. Wer das will, kann das machen. Genau, aber der Rest ist ja eigentlich ein ganz, ganz langweiliger Alltag, wo man einfach nur probiert, wo jeder probiert, irgendwie die besten Fördermöglichkeiten zu den Kindern zugute zu kommen oder am besten für seinen Liebsten zu sorgen. Und das wird immer ganz gerne unterschlagen. Und da setzen wir eigentlich an.
Es verkauft sich wahrscheinlich für die Medien auch nicht so gut wie Knallerschlagzeilen mit, weiß ich nicht welchen, also wenn du jetzt sagst, Vorblogs oder ähnliche TV-Formate, da wird natürlich mit diesem Image gespielt, weil die Leute irgendwie denken, sie können damit jetzt das Geld verdienen, was ja auch leider stimmt.
Ja,
die freundliche Nachbarschaftshilfe, also mir persönlich geht es ja auch so, dass ich in den Zeitungen viel zu wenig über soziales Engagement lese, als über hier Messerstecherei, da Schießerei, da Schlägerei, das und das ist alles passiert am Wochenende, aber dass vielleicht auch, weiß ich nicht, 90% der schwerwiegenden Taten oder schwerwiegenden Straftaten verhindert werden konnten durch soziales Engagement, das liest man halt nicht.
Ja, schon. Also die Medien spielen eine große Rolle mit Sicherheit und da, also das ist natürlich auch die Aufmerksamkeit, die Provokateure dann letzten Endes suchen. Oder sich auf jeden Fall nicht beschweren über die Aufmerksamkeit. Also auch, wir sind auch mit den Kontaktbereichsbeamten natürlich im Austausch. das heißt, wir kriegen einfach viel von den einzelnen Sachen mit. Aber auch das sozusagen, wie sich da Staat und Bürger begegnen, ist nicht immer schön gelaufen in der Vergangenheit. Auch die SEK-Einsätze, die dann morgens um 6 irgendwie die kleinen Kinder vierjährig mit der MP im Gesicht nach eingeschlagener Tür begrüßen. Solche Geschichten hören wir halt. Ne? Mhm. Also das ist... auch das ist da ein Alltag gewesen. Das ist alles viel, viel ruhiger geworden, aber das trägt natürlich zu dem Bild bei, was die Leute dann vor Ort vom Staat haben, von der Staatsgewalt haben, prägt ihr Verhalten insgesamt gegenüber anderen und die Leute, die sowieso auf der Provokationsschiene sind, die macht das nicht ruhiger, ja, wenn da, ich sag mal, hart durchgegriffen wird.
Wenn ihr aber jetzt mal so an euch denkt und an eure Arbeit und wenn ihr so diese Geschichten erzählt, wo es auch herkommt oder die immer mal wieder passieren, fühlt ihr euch in eurer Arbeit dann auch, sagen wir mal so, gesellschaftlich kann jetzt auch vieles heißen, aber auch in eurer Darstellung auch immer ausreichend wertgeschätzt oder sagt ihr, es ist uns eigentlich relativ egal? Also was ist so, es muss ja einen Antrieb geben und wenn man diese Geschichten hört, man arbeitet ja viel rein, man tut viel, man sieht diese guten Beispiele, was ist, würdet ihr gern mehr Aufmerksamkeit dafür haben oder sagt ihr, okay, nee, wir machen das jetzt aus innen heraus, weil das vielleicht das Organischere ist?
Also ich wünsche mir das ehrlich immer da aus, von innen heraus das zu machen und die eigenen Eitelkeiten vorne wegzulassen, weil die bringen nichts. Mhm. Ja, also das ist Quatsch. Man muss, wenn man vernetzt arbeitet zum Beispiel oder wenn man auf Menschen zugeht, dann spielt das Ich halt immer nicht so die riesige Rolle, sondern es geht eher darum, was ist der Outcome aus einer Angelegenheit. Und wenn wir vernetzt arbeiten, dann geht es darum, dass alle wertgeschätzt werden, dass wir mit einer wertschätzenden Haltung mit allen agieren. Und ob das große Ganze das so sieht oder nicht, das ist ein Problem, das diese soziale Arbeit im Allgemeinen hat, dass wir unseren Outcome schlecht belegen können. Das ist, aber ich weiß, was der Outcome ist. So, ich sehe immer die jungen Leute, die irgendwie gesagt haben, danke, dass wir den Lebenslauf geschrieben haben, die anderen danke, dass wir hier von der Nachhilfe sind, ja, und sagen danke, dass ihr da bei dieser Familienratssitzung wart, die anderen sagen danke, dass, also da kommt was zurück, ja. Und ich finde es eher schön, dass man agieren kann und irgendwas für das Gemeinwohl tun kann, und es freut mich, wenn das vom Sozialraum zum Beispiel wertgeschätzt wird, aber ob das alle anderen wissen müssen, das ist mir dann relativ.
Ja. Ist das Frustrationslevel manchmal bei euch, sagen wir vielleicht auch mal größer als vielleicht anderswo? Weil wenn ihr diese Beispiele so erzählt, fällt mir sofort das Beispiel ein, zwei Nachbarn aus der ländlichen Gegend, aus der ich komme, bedrohen sich mit Waffen, weil ein Pflaumenbaum, der auf der Grundstücksgrenze steht, meint, zu viel in des Nachbarns Grundstück zu wachsen und wo sich dann wirklich aktiv bedroht wird. Und dann ist das nicht genau derselbe Konflikt, nur dass ihn vielleicht auf dem Land dann keiner interessiert?
Absolut.
Ja.
Ja, die Frage ist, wie hoch möchtest du dein eigenes Herzinfarktrisiko von deiner Arbeit abhängig machen? Ja. Also ohne Ausgleich geht das nicht. Ja, soziale Arbeit kann hochbefriedigend sein, kann auch hochfrustrierend sein, aber das ist ja genau die Herausforderung, die wir suchen. Also wenn wir den 9-to-5-Job haben wollten, dann würden wir ihn machen. Wir wollen ihn, glaube ich, nicht.
Ja. Jetzt ist es ja auch so, diese, also nicht nur die Bildungsoase als euer Unternehmen, hast du ja schon gesagt, das sind Bildungsangebote, die teilweise finanziert werden. Jetzt seid ihr natürlich aber auch viel abhängig, und auch die ganze Siedlung oder die ganze Ecke hier ist abhängig davon, dass es Projekte gibt, dass es Fördermittel gibt und auch politische Unterstützung. Jetzt ist es ja immer so, politisch wird ja auch gerne einfach mal draufkommen, man müsste doch und man hätte dann doch. Das ist doch aber hier doch schon ein etwas anderer Weg, und vielleicht skizziert ihr mal, was vielleicht besser funktioniert hat oder was vielleicht noch besser funktionieren könnte.
Kommen jetzt die Frage der Ebenen. Also ich finde, dass das hier im Kleinen schon ganz gut läuft. Ist immer die Frage der Interesse, aber wir hatten jetzt sehr viel Unterstützung eigentlich in der Politik, also auch von einer Stadträtin, Frau Herrmann zum Beispiel, die zur Veranstaltung gekommen ist von uns zum Beispiel. Und da gab es eine Offenheit. Und dann auch die Spielstraße zum Beispiel wurde sehr unterstützt. Und da ist eine große Offenheit da. Wenn wir aber im Kontext der Nachhilfe sprechen, wo wir zum Beispiel manche Regelungen, die Senatsverwaltung beschließt, das nicht praktisch empfinden, zum Beispiel, sei es jetzt, wie machen wir das mit Video in Corona-Zeiten, wie setzen wir die Gruppen zusammen, wie sollte eine Verwaltungspauschale eigentlich aussehen, die uns als Unternehmen tatsächlich irgendwie wirklich hilfreich wäre, oder könnte man Koordinationsarbeit in diese Pauschalen mit einrechnen oder sowas, ja, dann gibt es da keine Unterstützung, oder beziehungsweise muss man da gucken, wie ist die Politik aufgebaut, da muss man halt wieder sich zusammentun. Da ist Sebastian ganz stark mit dem Anbieterverbund zum Beispiel im Austausch, sodass wir da wieder eine Ebene finden, wo wir wieder Einfluss finden können. Ja, ansonsten probieren wir hier eigentlich im Kleinen auch viel wirksam zu sein, in dem Sinne, dass wir uns vernetzen. Und ich halte Vernetzung für ein unglaublich wichtiges Instrumentarium, weil wir dann Ressourcen teilen können, Wissen teilen können und und uns so gegenseitig unterstützen können. Man muss, also darum geht es, glaube ich, auch ganz viel, dass man da einfach immer gut informiert ist, aber auch gut weiß, was der Phase ist. Und wer sich engagieren will, der muss es halt auch tun. Der muss halt auch in den Jugendhilfeausschuss gehen. Der muss halt auch dahin gehen, wo dann die Kohle ist. Und wer mitbestimmen will, soll das dann auch tun. Also ich finde, dass ich zum Beispiel bin ein Charakter, ich möchte nicht dann fad da sitzen und nur schimpfen und meckern, sondern wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir auch die Wege gehen, um dahin zu kommen. So, und das ist vielleicht der Unterschied, warum ich nicht so frustriert bin. Genau, oder wo ich zum Beispiel, also wo der Träger für die Jugendarbeit immer sehr unterstützend ist oder genau. Und jetzt in der Bildungsphase, wo wir es selber machen.
Also tatsächlich würde ich auch den Vernetzungsgedanken als zentralen hinstellen, den wir verfolgen, um erfolgreicher zu arbeiten. Unter anderem auch aus dem Anbieterverbund, wo sich sozusagen berlinweit die Nachhilfeanbieter, die mit staatlich geförderter Nachhilfe hauptsächlich arbeiten, treffen und sprechen und auch als Verbund dem Senat gegenüber sozusagen als Organ funktionieren, dass man da gemeinsam Verträge entwickelt. Da zitiere ich mal einen Kollegen, der meinte, die Berliner Senatsverwaltung hat Projektitis. Ja, das heißt also, man denkt dann immer so in 1, 2, 3 Jahresabschnitten, vielleicht bis in die Legislaturperiode hinein, also bis sie zu Ende ist, aber darüber hinaus selten. Und das macht natürlich Probleme, wenn auch da das Personalkarussell losgeht, wie jetzt nach der Wahl. Man hat ständig mit neuen Leuten zu tun. Da muss man dann über teilweise Jahre etablierte Verbindungen wieder komplett neu nachdenken. Bringt auch frischen Wind rein, klar, aber das führt dann oft zu Frustration. Und das ist eine Sache, die sich tatsächlich verändern und verbessern muss, weil für mich ist Bildung immer noch ein Staatsauftrag. Und auch die außerschulische Bildung, finde ich, müsste einkommensunabhängig, auch über den Staat mindestens teilfinanziert werden. Mindestens für die Leute, die es nicht können. Aber auch ich finde, unabhängig vom Einkommen ist das Aufgabe des Staates da,
ansonsten
dauerhaft Mittel bereitzustellen.
Genau. Der Staat will halt immer mehr Controlling haben, der Staat will halt immer mehr Dokumentationswesen haben, das nervt halt so. Ja. Da muss man sich halt mit drum kümmern und das ist, das hält auf.
Das muss aber auch abgebildet sein in den Verträgen und in den Vergütungen. Genau. Und das ist halt aktuell in den Fördermitteln vom Bildungsinhaberpaket überhaupt nicht abgebildet. Das ist halt ein Verhältnis von fast 1:10 irgendwie, wie die Verwaltungsarbeit dort honoriert werden soll. Irgendwie so 3 Euro gegen, kann sich jetzt jeweils selber ausrechnen. Aber 1:20 sogar. Fehlt einfach auch oft der Durchblick aus der politischen Verwaltungsebene hinein in das, was vor Ort wirklich passiert. Auch wenn da viele Leute aus der ehemaligen Praxis sitzen, da wird wenig outside of the box gedacht und sich auch wenig Zeit dafür genommen. Als wir zum Beispiel im Rahmen der Pandemiesituation gefordert haben, dass wir grundsätzlich Online-Unterricht als probaten Ersatz anbieten können, wenn das vor Ort einfach nicht geht, aus welchem Grund auch immer, dann wurde erstmal debattiert, nee, dazu gibt es keine Studie und nur mit Studien können wir auch irgendwie am System was verändern und mit gefühlten Bedarfen können wir hier nicht arbeiten. Also das sind dann die Diskussionen, die man führt und das frustriert. Das frustriert hart. Und wenn wir sehen, so von den 100 Leuten, die eigentlich sonst bei uns wären, sind es nur 20, die wir irgendwie gerade erreichen, weil wir einfach die Kanäle nicht aufmachen können oder dürfen oder nicht finanziert kriegen.
Ja. Genau, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir zum Beispiel diesem Jahr die TU Berlin als in der Kinderfreizeiteinrichtung Gräfekids zum Beispiel drin haben, die nochmal beforschen wird, wie was Kinder eigentlich brauchen, damit es ihnen gut geht und was für Bildungsvoraussetzungen brauchen. Und ich finde es zum Beispiel gut, dass wir zum Beispiel anfangen, nochmal den Bildungsbegriff irgendwie nochmal irgendwie anzugehen, dass solche Orte wie das Gräfekids und als auch die Bildungsoase, dass wir das langsam als Bildungsorte begriffen, wo einfach auch Kinder mitgeprägt werden und mitbegleitet werden und dass die reine Bildung nicht nur an Schulen passiert, sondern dass wir diese Begrifflichkeiten erweitern und dass wir quasi mit den Universität zusammenarbeiten und um diese Denke langsam zu verändern. Ja? Und das ist zum Beispiel mir ein Anspruch, dass wir informellen Bildungsträger genauso wichtig sind wie die formellen Bildungsträger. Und das ist es gibt da zwar Unterschiede, aber die sind rein vom Outcome genauso wichtig, weil dieses soziale Lernen für die Kinder genauso wichtig ist, sich ausprobieren genauso wichtig ist, den eigenen Motivationen folgen genauso wichtig ist, wie Mathe lernen oder so. Ja, und das aber mit einem gewissen Nachdruck passieren muss, wo wir glauben, dass das jetzt die wichtigsten Kompetenzen wären. Genau, und das ist vielleicht so ein bisschen auch, was heißt Politik? Da probieren wir einfach auch immer wieder Inputs zu setzen über eine große Fachlichkeit, weil es dann zum Beispiel die Uni wieder eine Studie vorlegen kann, die eben besagt, hier sieht es so und so aus. Ja. Und das hilft uns natürlich in der Diskussion.
Es geht halt, glaube ich, auch nicht nur um den Begriff der Bildung, wie er verstanden wird, sondern auch um das Verständnis, wie Lernen funktioniert. Und dass die Schulen da einfach gerade auch krass in einem Prozess sind, sich den Bedürfnissen anzupassen, irgendwie der PISA-Schock so als Stichwort, irgendwie, dass wir merken, okay, unser Schulsystem produziert ja gar nicht das, was wir für die Wirtschaft wirklich brauchen. Und was können wir denn jetzt anders machen? Dann haben wir eine Menge Schulautonomie. Das heißt, jede Schule kann sich da ausprobieren. Ist dann aber trotzdem auch wieder im Rechtfertigungszwang der Schulaufsicht gegenüber, braucht dann externe Partner, mit denen sie das reflektiert und auch Projekte macht, wie zum Beispiel mit uns. Und dass wir als Externe da eigentlich auch einen gewissen Kontext bieten, wo die schulischen Inhalte dann auch Anwendung finden. Irgendwie sei es ein Workshop, wo die Kids Roboter bauen, irgendwie auch über eine Kooperation mit einer Uni, wo man dann plötzlich Physik und Mathewissen braucht und denkt so, okay, ja, deswegen lerne ich das. Ne? Und das ist dieser Mehrwert, den, glaube ich, diese ganze externe Konstruktion rund um die Schulen mitbringt. Das ist nicht ein Ballast, sondern das ist eine Ergänzung. Und klar, die Schulen, die haben auch größtenteils Ganztagskonzepte mittlerweile, nicht alle, wo solche Sachen auch im schulischen Kontext passieren, aber eben meistens nicht mit der Finanzierung oder nicht in der kleinen Gruppen oder meistens in zu großen Gruppenstärken. Ja, da können wir auf jeden Fall eine Menge leisten.
Wir haben jetzt schon ganz oft das Wort Bedarfe gehört. Wie ist es denn? Also ich muss jetzt mal ganz direkt fragen, die Kids kommen zu euch teilweise aus sehr guten Verhältnissen. Wie du hast gesagt, dieser Kiez hat so im Endeffekt so zwei Seiten. Und es kommen aber alle zu euch, sowohl die Kids aus der Siedlung, aus sozialen schwierigen Brennpunkten, als auch vielleicht Kids, die Nachhilfe brauchen, obwohl sie aus, also ne, Bildung hat ja nicht immer was mit dem sozialen Hintergrund zu tun. Ganz im Gegenteil, Potenzial ist ja immer ein großer Begriff, den man so, man kann nicht sagen, sozial benachteiligte oder die Kinder, die sozial benachteiligt aufwachsen, haben weniger Bildung oder einen anderen Bildungsstand als Kinder, die in sozial starken Schichten groß werden. Die kommen zu euch und sie gehen ja alle zur Schule. Was sind so die Bedarfe von, wenn man jetzt mal so ein bisschen verallgemeinert, von den meisten Kids? Wo hapert's bei denen in der Schule? Und wie geht ihr diese Probleme an? Mit welchen Tools geht ihr daran, die vielleicht nicht schulalltäglich sind?
Wir müssen mal mit so einem grundlegenden Vorurteil aufräumen, womit wir auch täglich konfrontiert werden, und zwar, dass nur Leute, die schlecht in der Schule sind, Nachhilfe haben wollen. Tatsächlich gibt es aus jedem Leistungsstand heraus verschiedene Motivationen, sich verbessern zu wollen. Auch selbst Einserkandidaten, die in der Schule richtig, richtig gut sind, sind manchmal vielleicht unterfordert oder wollen dann irgendwie an einer anderen Stelle irgendwie mehr Förderung haben. Und auch die sind natürlich herzlich willkommen bei uns. Und das ist die Probleme, die wir oft sehen, liegen gar nicht darin, dass man jetzt irgendwie überhaupt kein Talent für Mathe hätte oder irgendwie mit Geschichte nicht so gut klarkommt, weil man sich das nicht so gut merken kann oder so, sondern das sind in der Regel Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen, die einfach verhindern, dass Lust an dem Thema, womit man sich gerade in Erdkunde beschäftigt, irgendwie überhaupt aufkommen kann, weil man ja schon an der Grundlage scheitert. Und das ist das, wo wir uns auch darauf konzentrieren. Wir machen fast ausschließlich Mathe, Deutsch, Englisch. Und wenn es dann eine Anwendungsaufgabe aus fachpolitische Orientierung gibt. Ja klar, es ist Textarbeit, das ist Deutsch, das ist Analyse von Quellen, das ist letzten Endes suchen wir immer den Nutzen von dem schulischen Wissen und versuchen genau diesen Anwendungskontext bereitzustellen und eben nicht nur in diesen 2x90 Minuten in der geförderten Nachhilfe, sondern auch in Projekten, wo man dann einfach mal eine Woche sich mit was total anderem beschäftigt, irgendwie sich auch mal eine Woche einen Song schreibt, irgendwie mit einer Gruppe und ins Tonstudio geht und den aufnimmt. Mama Gräfe war da ein schönes Projekt irgendwie. Ja, Kontexte schaffen, Sinn stiften, hinter dem Inhalten.
Also du sagst die Anwendbarkeit von dem Wissen, dass die Kids auch merken, dafür.
Es geht darum, die Selbstwirksamkeit zu triggern, dass sie diese Selbstwirksamkeitserfahrung so, boah, ich kann was, ich habe das, obwohl ich das vorher nicht konnte, kann ich das jetzt. Da kommt hinten was bei raus. Ja, wir haben das als Team geschafft, wir haben das durch Kommunikation hingekriegt. Och, ich habe keine Ahnung davon, aber da hat mir der und der geholfen und dann haben wir das doch hingekriegt. Wenn aber nur das Ziel für Nachhilfe ist, ja, die Mathearbeit nicht wieder mit 5 zu schreiben, sondern vielleicht mal mit 3 oder 4, ist das ein anderer Kontext. So, klar, da helfen wir auch mit, aber das ist nicht der, den wir brauchen. Irgendwie.
Also ihr arbeitet an Langzeiterfolgen sozusagen, dass die Jugendlichen und Kinder halt auch merken, warum lerne ich überhaupt?
Ja, Nachhaltigkeit, glaube ich, ist da das bessere Wort.
Ich genau so, wollte ich gerade sagen, Nachhaltigkeit. Ja.
Genau, also dass das auch hängen bleibt, so diese Lernbulimie, das brauchen wir nicht unterstützen. Ne? Irgendwie Wissen reinschaufeln für die Prüfung und dann auskotzen und nach 2 Wochen weiß keiner mehr, was dran war.
Merkt ihr denn an dieser Art der Arbeit oder so, wie diese Anwendbarkeit, diese Nachhaltigkeit, tragen ja die Jugendlichen auch wieder zurück in ihre Schule? Also es ist ja, die nehmen ja was mit. Merkt ihr denn auch, dass sich vielleicht schon bei dem einen oder anderen, vielleicht dann auch Lehrer, bei den einen oder anderen LehrerInnen sich was verändert, weil sie merken, vielleicht müssen wir unseren Unterrichtsstoff, den wir vermitteln müssen, doch anders angehen?
Also so tief stecken wir in den schulischen Strukturen dann zum Glück nicht drin, dass wir den Lehrkräften sagen, wie sie ihren Unterricht zu gestalten haben.
Nee, tatsächlich meine, aber es könnte ja sein, dass
auch in der Schule geht die Tür zu und dann beobachtet das in der Regel keiner. Also auch, das ist erschreckend gering, wie die Interaktionsquote von Lehrkräften in den Schulen ist. Das ist natürlich abhängig von der Schule. Aber auch da, also zum Beispiel haben wir ein sehr positives Beispiel bei uns in der Sekundarschule, in der Albrecht-von-Grefe-Schule, die Team-Teaching ganz viel arbeiten, die immer 2 Lehrkräfte mit drin haben in der Klasse, wo es dann einen größeren Austausch gibt. Wir als Externe suchen natürlich auch den Austausch mit den Lehrkräften von den Schulen, bieten Sprechstunden an, haben eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, die irgendwie immer zu den Geschäftszeiten erreichbar ist. Wir gehen auf Lehrkraftkonferenzen, stellen uns da vor, in den Projekten selber gehen wir durch die Klassen und sagen nicht sozusagen einfach der Schulleitung, hier verteilt mal unseren Flyer über eure Lehrkräfte, sondern wir gehen da selber hin und ja, signalisieren Gesprächsbereitschaft. Ja. Lassen uns mit Fragen löchern und stellen den Unterricht.
Also ich würde auch sagen, dass wir hier gute, sehr gute Schulen haben im Kiez und die wirklich bemüht, also super bemüht sind in ihrer Schülerschaft und wir da einfach nur ein kleiner Baustein sind. Und dass wir aber dem, also da unterstützend wirken. So, und das ist, und in der informellen Bildung, da machen wir halt einfach nochmal andere Projekte und sowas, ja. Und dass man das gegeneinander ausspielt oder sowas. Ja. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein, sondern wir probieren die Biografien da einfach mit zu begleiten und wir alle haben das gleiche Ziel, nämlich dass Schüler und Schülerinnen da irgendwie gute Ergebnisse in den Abschluss kriegen. Und wenn sie es nicht kriegen, dann müssen wir gucken, wie kriegen wir sie anders denn irgendwie den nächsten Schritt und sowas. Ja. Aber das Ziel, das wir alle verfolgen, ist das gleiche. Das ist der Unterschied, was Sebastian gerade nochmal angedeutet hat, wie wir das Bildungsoase probieren, eigentlich im Kontext der Kommunikation ein bisschen besser zu sein als andere. Wir haben nochmal die Stelle der Koordinierungskräfte geschaffen, die quasi die Kommunikation zwischen Schüler, Eltern, Lehrern und Schulleitungen machen. Und
bündeln,
genau. Mhm. Das ist eigentlich das Initiative oder Initiative an der Bildungsoase, dass wir probieren, dass wir die Kommunikationswege direkter machen und dass man da in Austausch kommen kann und dass das immer wieder einerseits in die Schule transportiert wird und andererseits in die Firma zurücktransportiert wird und dass der Elternkontakt nie verloren geht, sondern dass wir da dranbleiben, weil gefühlt muss immer ein System einen jungen Menschen begleiten, damit er irgendwie weiterkommen kann und dass es da unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen eigentlich braucht. Ja? Und das ist der Lehrer, der eine Rolle spielt, das ist der Jugendclub, der eine Rolle spielt, das sind die Eltern, die eine Rolle spielen und da ist der Nachhilfelehrer, der über ein halbes Jahr begleitet, auch eine große Rolle. So. Und das probieren wir halt irgendwie ein gutes Setting zu bringen, schlicht und ergreifend.
Ja, Schulsozialarbeit nicht zu vergessen. Auch die sind sehr, sehr wichtige Ansprechpersonen für uns. Teilweise organisieren die auch die Nachmittagsprogramme in den Schulen. Die sind selber über externe Vereine oft drin in den Schulen, haben aber natürlich auch einen sehr direkten Draht an die Schulleitungen und für uns sehr, sehr wertvoll. Die wissen, wo welcher Raum gerade frei ist, wie man mal fragen kann, wenn irgendwas nicht, das ist ja, wenn alles nach Plan läuft, ja, dann brauchen wir keine Koordinierungsstelle und dann schicken wir unsere 15 Lehrkräfte an die Schule und bedienen den kompletten Jahrgang mit einer Stunde Nachhilfe am Nachmittag und alles schön. Aber was passiert, wenn irgendwas schief geht? Es kommen Leute nicht, es sind Leute im falschen Raum irgendwie, es gibt eine Schlägerei, das passiert in einer Schule, ja. Und wie kommt man dann zurecht? Ja, irgendwie, es gibt in der Grundschule Fragen zum Thema Aufklärung. Ja, wir müssen uns da zurückhalten und bedeckt halten, wenn das nicht unsere Aufgabe ist, dann brauchen wir die Schulsozialarbeit, weil da verweisen wir die Kids dann hin. Ja. Ja, klar, verbauen wir ein Vertrauensverhältnis auf und die wollen mit uns über solche Sachen sprechen, aber das ist dann eben auch die Grenze, an die wir dann stoßen, wo wir sagen, okay, das können und das wollen wir nicht leisten, weil das ist nicht unsere Aufgabe, dafür gibt es eben andere. Ja. Und dass diese Personen alle zusammen irgendwie die Bildungsbiografie begleiten, das hat Cornelius so ein bisschen im Nebensatz so gesagt, das ist bei uns Unternehmensziel. Wir wollen Bildungsbiografien begleiten. Das geht nur, wenn man mit allen Playern irgendwie zusammenspielt.
Es ist schön, wie sich heute die Brücken von alleine bauen. Das wäre jetzt nämlich auch so ein bisschen, und damit würde ich das Abschlussthema so ein bisschen einläuten. Ihr seid ja ein paar Jahre am Markt, gemeinschaftlich, also ihr habt eure Erfahrungen gesammelt, ihr habt euch jetzt als Unternehmen quasi gefunden, habt jetzt unter anderem auch Unterstützung, also Nachhilfe für Auszubildende, das heißt, dass sich auch Unternehmen an euch wenden können, was ja auch nochmal ein ganz spannendes Feld ist, weil das gibt es gar nicht so häufig in Berlin oder gar nicht so ausführlich. Können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Was sind denn die Zukunftspläne? Wie wollt ihr euch gern aufstellen mit der Bildungsoase? Wie soll es weitergehen? Wo sind die Entwicklungswege?
Ja, auf der Website kann man das eigentlich schon ganz gut nachvollziehen, www.bildungsoase.de.
Nein, bildungsoaseberlin.de. Ja, stimmt, unterschlagen ist auch noch. Keine Bindestriche, alles.
Nee, also das zentrale Thema, was wir eben gestartet sind, ist eben die Lernförderung über BOT. Der nächste Baustein ist jetzt quasi die private damit aufzuziehen und dass wir auch Privatkunden bedienen können, die eben in sehr geldig sein können, aber auch überhaupt nicht so viel Geld mitbringen müssen. Da kann man bei uns individuell seine Kurse wählen. Das nächste ist eben die Azubi-Unterstützung in der Nachhilfebereich, weil auch da fallen sehr, 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 sehr viele durch. Und das hat auch ganz unterschiedliche Gründe, wo wir auch unterstützend tätig sein wollen, wo wir aber auch mit den Unternehmen erstmal ins Gespräch kommen wollen. Aber das fangen wir auch erstmal an in diesen, dass die Unternehmen das eigentlich zahlen sollten für ihre Azubis. Das ist die Grundidee. Aber wir haben jetzt noch kein Programm das aus der Öffentlichkeit so quasi in der Hinterhand, das wir da machen wollen, sondern möglichst die Unternehmen sollen da in die Pflicht genommen werden, wenn es geht.
Nee, es gibt, also ich glaube, vielleicht um dich da zu unterstützen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ist ja auch so, die Wirtschaft braucht ja Fachkräfte und dann müssen sie auch investieren.
Absolut. Ja. Also das ist auch meine Rede.
Ja, gerade kleine mittelständische Unternehmen haben es da, glaube ich, besonders schwer. Also ich selber habe beim Rosa Riesen mal gelernt mit 16 und habe dann relativ gute Unterstützung im Unternehmen erfahren, aber das kann halt einfach nicht jedes Unternehmen leisten.
Kann nicht jeder stemmen.
Ja, aber auch da könnte es ja einen Verteilungsschlüssel geben, aus dem das herausfinanziert wird. Ne? Also es könnte ja auch, also auch das wäre eine politische Aufgabe zu sagen, okay, wir entlassen die Kleinen und Mittleren mal, damit die auch ihren Azubis sowas möglich machen können.
Es ist ja auch im Sinne eines jeden Unternehmers, wenn er ein Ausbildungsbetrieb ist, dass die jungen Leute dann die Ausbildung dort auch erfolgreich abschließen, weil sie brauchen die Fachkräfte hinten raus.
Ja, wichtig ist, glaube ich, auch der unkomplizierte Zugang. So, es gibt natürlich Förderprogramme, irgendwie Asaflex so als Stichwort für UnternehmerInnen, die sich da interessieren, aber um da ranzukommen, das ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Ja. Und auch wir als Unternehmen, sich da akkreditieren zu lassen, dort sozusagen über das Programm tätig zu sein als Lehrende, das ist echt aufwendig und echt schwierig. Deswegen haben wir uns erstmal dafür entschieden, uns auf den direkten Kontakt zu den Unternehmen zu konzentrieren. Hallo FKU-Mitglieder.
Ja.
Genau, das nächste Stammbein ist halt noch das Coaching, das Einzelcoaching für Jugendliche, also beziehungsweise junge Erwachsene. Es richtet sich erstmal in die Zielgruppe U25, wo wir einfach irgendwie gucken wollen, welche Berufe sind eigentlich für den jeweiligen jungen Menschen interessant, dem überhaupt nachzugehen. Genau. Und den zu in dieser Vielfalt der Ausbildungsberufe für ihn einen Weg zu finden, der gangbar wäre. Das heißt nicht nur Ausbildungsberufe, sondern auch Ausbildungswege, vielleicht auch nochmal ein soziales Jahr machen und sowas. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten inzwischen, dass es ein ganz schöner Dschungel geworden ist und da dem jungen Menschen einfach unterstützen, welche Wege er jetzt einschlagen könnte als nächstes.
Also eine intensive, individuelle Berufsorientierung kann man so im Endeffekt sagen.
Sehr intensiv und sehr individuell und vor allem wir haben ein Lebens, weltlichen Ansatz. Das heißt, wir gucken uns an, wo kommt der junge Mensch eigentlich her und was sind so, was hat er bisher kennengelernt und was wäre eigentlich noch wichtig, was er über seinen Horizont hinaus kennenlernen sollte, damit die Optionen mehr werden.
Ja,
so. Ja, dass ein gerader Lebenslauf einfach auch nicht immer gewünscht ist. Ja? Irgendwie Schule, Ausbildung, Studium, Betrieb, es ist einfach eine andere Zeit. So, ich selber habe einen der ungeradesten Lebensläufe, die man sich vorstellen kann, aber Abi nachgemacht und Studium ganz spät und mit Kindern noch zwischendurch. Und das sind Mehrwerte und das muss unterstützt werden, das über Coaching-Maßnahmen und auch in der Ausbildung dann über Nachhilfe, Unterstützungsangebote, wenn man sie dann braucht.
Gibt es vielleicht auch Pläne eurerseits zu sagen, okay, man müsste die, also ihr coacht jetzt die jungen Leute, ihr macht diese Nachhilfen, aber das dient ja immer dem Zweck, also ihr habt schon gesagt, ihr seid mit den Lehrern sehr eng verbändet und gibt da auch Workshops, aber auch den Unternehmen nochmal zu sagen, pass mal auf, genau diese Themen wie ein ungerader Lebenslauf muss kein Einstellungskriterium sein, kann ein Einstellungskriterium sein, so, dass ihr dann sagt, pass mal auf, stellt euch mal auf diese unterschiedlichen Lebensläufe ein, habt ihr da Ideen? Also gut, eine Idee haben wir haben schon zusammen eine Veranstaltung gemacht, wie ticken Jugendliche, das ist ja, ging ja so ein bisschen in die Richtung. Soll das ausgebaut werden, dass ihr auch als Referenten vielleicht für Unternehmen zur Verfügung steht?
Ja, sehr gerne, weil das, ich glaube, dass teilweise Firmenkultur und Lebenswelt für junge Menschen gerade nicht mehr so gut zueinander passen. Und ich glaube, dass da einige Firmen eigentlich eine Kultur fahren, die für junge Menschen schwierig ist, sich da anzupassen. Und gerade die Lebenswelt von jungen Leuten, ja, es ist alles so individuell und jeder ist sein eigenes Glückes Schmied und auf einmal kommen wir in solche Kontexte, wo so das Kollektiv wieder im Vordergrund steht und man irgendwie wieder gedrückt wird und sowas und irgendwie, das sind inzwischen so Lebensrealitäten, die beißen, also da muss man wieder anfangen, drüber nachzudenken, aktiv und wie kann man da das Beste von allen Seiten wieder mitnehmen und ja, also ich glaube, da wäre eine Dialogbereitschaft von Unternehmen einfach auch nochmal sehr wichtig und ich werde auch nicht müde, da irgendwie drüber zu reden, dass es nicht an den jungen Menschen an sich liegt, dass so viele Leute abbrechen oder sonst irgendwie, sondern dass Voraussetzungen stimmen, dass dass schlimme Lebenssituationen einfach passieren, dass irgendwie die Schule auch einfach in eine Sache ist, also wenn ich da keine Unterstützung habe, wie soll ich das dann schaffen und sowas. Es gibt so viele unterschiedliche Ursprünge, dass es was schief geht und dass man da das einfach ein bisschen besser gemeinschaftlich im Blick hält und dass auch ein Unternehmen inzwischen auch vielleicht auch eine viel stärkere soziale Rolle übernehmen muss und da einfach auch sich vielleicht um den einen oder anderen ein bisschen mehr bemühen muss in Zukunft, dass diese Person auch bei ihnen bleibt und er seine Ausbildung gut zu Ende führt. Weil wir brauchen die Leute auf jeden Fall auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt.
Ja.
Und ich glaube, das sollten sie sich nicht rausnehmen in ihrer sozialen Verantwortung.
Also um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, direkte Planungen für Unternehmensberatungen gibt es bei uns noch nicht, aber
dann stoße ich sie jetzt hier an.
Auf jeden Fall, die Bereitschaft ist dafür da. Du hast ja schon gesagt, dass wie ticken jugendliche Programme, was wir mit dem FKU gemeinsam schon angestartet haben. Das ist ja genau so der Leuchtturm da, dass wir hingehen und die erste Frage, die wir stellen, ist an die Unternehmerinnen und Unternehmer, wie stellt ihr denn euch die ideale Auszubildende, den idealen Auszubildenden vor? Und davon, von diesem Startpunkt aus gehen wir los. Und selbstverständlich, alle, die da Interesse haben, auf unserer Webseite findet man den Kontakt www.bildungsoase-berlin.de.
Genau. Und dann haben wir jetzt viel geredet, viel gehört, zwar bis hierhin eine sehr, also gefühlt sind wir total schnell durchgerannt hier.
Wir könnten sogar noch eine Stunde ranhängen.
Locker, aber das machen wir nicht. Aber das machen wir heute wirklich nicht mehr, weil vielleicht, es kann sein, dass heute ein Wochenende vor uns liegt, was wir gerne noch nutzen wollen, alle gemeinschaftlich. Bevor wir jetzt aber gleich enden, haben wir irgendwas vergessen, was ihr vielleicht noch gerne losgeworden wärt?
Ja. Ein Dank an euch auf jeden Fall, dass ihr uns das Forum gebt, dass ihr da auch bemüht seid, den Kiez mitzuentwickeln und dass ihr das nicht einfach nur sozusagen was für euch macht, sondern dass man wirklich merkt, dass ihr das auch für den Kiez mitmacht.
Das ist ein tolles Kompliment, herzlichen Dank.
So schön hat es noch keiner gesagt.
Das freut uns sehr und wir freuen uns natürlich, dass Sie alle wieder eingeschaltet habt, freuen uns demnächst auf wieder neue interessante Gäste und wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, ich sage es aber nochmal zum Schluss, wer mehr über Cornelius und Sebastian erfahren will, über die Bildungsoase, geht einfach auf www.bildungsoase.de bildungsoaseberlin.de. Wenn ihr sie darüber aus Versehen nicht findet, ihr findet sie natürlich auch im Mitgliederbereich auf fku.berlin. Wir bedanken uns, dass ihr eingeschaltet habt, wünschen euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Und bis bald. Bleibt gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.